Fangen wir wieder mit einem Vater unser an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also in der Reihe über die Familie geht es diesmal über ein wichtiges Thema. Offensichtlich gibt es da großes Interesse, wenn halt so viele gekommen sind. Nämlich über die Kindererziehung. Das ist naturgemäß natürlich ein sehr praktisches Thema. Und das tut die Kirche ja nicht, dass jetzt jede kleine Einzelheit sozusagen irgendwie vorschreiben will oder sonst etwas. Aber ich glaube schon, dass man sozusagen aus christlicher Sicht doch einiges sehr Wesentliches über die Erziehung sich sozusagen ableiten kann. Und vor allem im Gespräch nachher, vielleicht auch aus großen Erfahrungen, können wir uns dann gegenseitig auch beschenken. Ich möchte heute darüber sprechen, in dem Zusammenhang eine schöne Anekdote, die sich während des Dritten Reichs ereignet hat. Ich glaube, der Clemens von Galen wird allen ein Begriff sein, Bischof von Münster damals gewesen, nach dem Krieg zum Kardinal erhoben, inzwischen auch selig gesprochen, der unglaublich mutig und stark sich getraut hat, auch gegen die Nazis anzupredigen und wirklich seine Meinung zu sagen zu verschiedenen Themen. Und es war doch schon üblich, wenn er gepredigt hat, sind da sozusagen die Agenten im Volk gesessen und hat einmal die Kindererziehung der Nazis kritisiert. Und da hat dann einer von denen hinausgerufen, wie kann einer, der keine Kinder hat, über Kindererziehung predigen oder über Kindererziehung sprechen? Worauf er sehr schlagfertig zurückgerufen hat, ich dulde nicht, dass in diesem Gotteshaus der Führer kritisiert wird. Also deswegen leite ich auch für mich das Recht ab, heute über Kindererziehung zu sprechen. Ja. Wobei, wir haben vorher gerade gesprochen, eines habe ich mir sehr rasch abgewöhnt. Ich bin eins von 6 Geschwistern, die alle Kinder haben, über 18 Nichten und Neffen inzwischen, dass man dauernd Kritik übt an dem, was andere machen. Also es wird sich jeder sofort, glaube ich, das, die Erfahrung wird jeder schnell gemacht haben. Nicht nur, dass es nicht gut ankommt, es ist auch meistens unberechtigt, weil man kann ganz schwer hineinschauen in ein Beziehungsgeflecht einer Familie und so weiter oder immer genau wissen, wie es richtig hört und so weiter. Also darum geht sicher nicht, dass man jetzt sozusagen einfach konkret sagt, das ist falsch, das ist richtig und so weiter. Da gibt es also sehr, sehr viele Abstufungen und situationsbedingte Dinge und so weiter. Ich habe einen dunklen Verdacht, um noch ein letztes Mal von mir zu sprechen, dass der liebe Gott mich zum zölibatären Leben berufen hat, aus Liebe zu den so nicht entstandenen Kindern, weil ich glaube, ich wäre ein unglaublich strenger Vater. Das wollte der liebe Gott manchmal sparen, glaube ich. Aber eines, glaube ich, kann man ganz grundsätzlich sagen, und das stimmt auf jeden Fall, man kann alle möglichen Theorien zur Erziehung entwickeln, gibt es ja auch sehr viele, es gibt kilometerweise Bücher darüber geschrieben worden, über Pädagogik, alle möglichen Methoden, die man anwenden kann und was dann gut ist und zeitbedingt und weiß ich was, kann man über alles sprechen, aber eines wird immer übrig bleiben. In der Erziehung muss vor allem einmal die Liebe den Ton angeben. Ja? Also man kann die tollsten Methoden haben, wenn es ohne Liebe geschieht, ist es für die Katz. Dann kann es nicht funktionieren. Wie ja alles, aber bei der Erziehung ganz besonders. Ja. Ich habe das schon einmal erwähnt als Beispiel, auch in anderen Zusammenhängen, aber hier passt natürlich sehr gut hinein. Es gibt das berühmte Experiment von König Friedrich von Preußen, im sogenannten Großen, der herausfinden wollte, was die natürliche Sprache der Menschheit ist und hat deswegen ein Experiment gemacht, hat Kinder aus dem Waisenhaus holen lassen und sie aufziehen lassen. Sie haben alles bekommen, was sie brauchen. Sie haben nicht gefroren, sie haben zu essen bekommen, sie haben Kleidung gehabt. Nur es durfte nun niemand mit ihnen sprechen, niemand sich mit ihnen beschäftigen. Weil er wollte herausfinden, ob sie Latein, Griechisch oder Hebräisch zu sprechen beginnen. Das war die Überlegung. Aber es ist etwas ganz anderes passiert und etwas, was sehr tief schauen lässt. Diese Kinder haben alles gehabt, es hat ihnen nichts gefehlt und sie sind alle gestorben. Ja? Die Zuneigung ist einfach notwendig. Ohne Zuneigung kann es keine Erziehung geben. Ja? Also das ist lebensnotwendig. Das muss die Grundlage jeder Erziehung sein. Was und wozu findet Erziehung überhaupt statt? Es gibt auch die Frage, ob man Kinder überhaupt erziehen soll. Soll man nicht einfach geschehen lassen? Ja? Die Erfahrung macht man ja relativ rasch, wenn man Kinder kennenlernt und auch die eigenen Kinder kennenlernt. Das sind ja keine unbeschriebenen Blätter, die man jetzt formen kann, wie man will. Das sind ja eigene Charaktere mit eigenen Anlagen, einzigartig. Ja? Und so gibt es zum Beispiel eine Erziehungstheorie, die sagt, laissez-faire, lasst sie machen. Ja? Greifen wir nicht ein in die natürliche Entwicklung. Ja? Ich habe schon mehrmals das Vergnügen gehabt, jeder wahrscheinlich, auch solche Kinder und deren Eltern kennenzulernen. Und das kann, also wenn das wirklich also konsequent gemacht wird, das kann recht lustig werden. Ja. Ich bin aber gesessen mit einer Gruppe und da ist das damals für sich das Fünfjährige, das war eine religiöse Gruppe und die Mutter war dabei, ist immer herumgelaufen, es war in einem Haus. Und dauernd ist er mit irgendwelchen Schlüsseln gekommen, hat die Türen versperrt und wieder aufgesperrt. Ich sage, lassen wir ihn machen, er muss selbst seine Grenzen erfahren. Also man hat nicht gewusst, ob man jetzt gerade wieder eingesperrt wird oder nicht. Es war äußerst mühsam. Aber jetzt ganz prinzipiell, der Gedanke, ein Kind nicht anzuleiten, ist eigentlich völlig absurd. Und wenn man das in anderen Bereichen, wo es nicht um geistliche Entwicklung geht oder sonst etwas, machen würde, macht man sich strafbar. Man kann nicht sagen, ihr Kind soll sich dann im Laufe der Zeit überlegen, ob es sich waschen will oder was es essen will oder sonst etwas. Ja, also wenn man Kinder ließe, würde sich wahrscheinlich vom Kuchenteig ernähren oder sonst was. Kein Mensch macht das. Das machen nämlich auch die Laissez-faire-Eltern nicht. Oder Verkehrserziehung, dass man sagt, die Kinder gehen in die Schule, sie sollen selber herausfinden, wie gefährlich es ist auf der Straße. Ja. Natürlich gibt man ihnen Regeln vor, aus Liebe zu den Kindern, nicht um sie einzuschränken, sondern ihnen auch das Überleben zu ermöglichen. Aber auch natürlich, weil man will, dass sich in eine gewisse Richtung entwickeln. Ja? Noch eine schöne Geschichte. Se non i veri ben trovato heißt so schön, wenn nicht wahr, dann gut erfunden. Ich habe jemanden getroffen, der behauptet hat, er war selbst dabei. Also gut. Sehr berühmt, wo ein Kind, also es steht die Schlange vor der Supermarktkasse und ein Kind hat den Einkaufswagen der Mutter und fährt mit diesem Einkaufswagen der vor ihm stehenden Dame immer wieder in die Fersen hinein. Also die ist etwas genervt, dreht sich um und schaut die Mutter dieses Kindes an, ob man da jetzt nicht was machen könnte und bekommt eben die schöne Erklärung, nein, also mein Kind wird anti-autoritär erzogen, muss selbst seine Grenzen kennenlernen und so weiter. Und die Frau hat nicht gewusst, was sie jetzt machen soll. Interessanterweise ist hinter dieser Frau, also der Mutter des Kindes, dann ein 18-jähriger Bursch gestanden, der wollte gerade ein Glas Honig kaufen, das hat er aufgeschraubt, der Mutter über den Kopf geschüttet. Mit dem schönen Kommentar, ich bin auch anti-autoritär erzogen. Also das ist eine kleine Polemik noch gegen anti-autoritär. Nein, aber jetzt ganz ohne Spaß. Es ist nichts Liebloses, Kindern auch etwas vorzugeben, Grenzen aufzuzeigen. Sie auch vielleicht sich zu wünschen, dass sich in eine gewisse Richtung entwickeln. Noch einmal, man kann Kinder nicht formen, wie man will, ganz klar, weil auch natürlich da etwas Eigenes da ist. Erziehung darf deswegen niemals Dressur sein, ja? Dass man sie abrichtet, ja? Dass man sie mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen so weit bringt, dass sie dann auf jeden Fall machen, was man will, sondern Erziehung ist eine Einführung in das Leben, ein Hinführen dazu, dass sie selbst Verantwortung übernehmen können, immer mehr, ja? Also dazu auch konkrete Dinge nachher. Und wir als Christen müssen auch sagen, eine Einführung ins Leben, wir haben nicht nur dieses Leben immer vor Augen, ja, eine Einführung in das ewige Leben auch. Ja, wir wollen als Christen leben, das ist das große Argument der Kirche, warum wir uns trauen, auch Kinder schon zu taufen, die selbst noch nicht zustimmen können, weil wir sagen, Eltern haben das Recht für ihre Kinder auch manche Dinge zu entscheiden und wenn Eltern gläubig sind, dann tun sie ihren Kindern was Gutes, wenn sie sie auch schon als, als Säuglinge taufen lassen, um sie gleich in diesem Weg mitzunehmen, den sie selber gehen. Ja. Und deswegen sollte Ziel christlicher Erziehung wirklich auch sein, dass man nicht nur sozusagen das leibliche Wohl von Menschen vor Augen hat oder die charakterliche Entwicklung, das hängt natürlich alles miteinander zusammen, sondern sehr wohl sich auch überlegt, wie helfe ich einem Kind, um wirklich seiner Berufung zu folgen, heilig zu werden zuallererst einmal, persönlich Gott kennenzulernen und so weiter. Wenn man schaut in der Heiligen Schrift, das über Erziehung steht, wird man immer wieder etwas recht Erstaunliches finden, was in den Augen, in den Ohren des Menschen des 21. Jahrhunderts schon teilweise abstoßend gilt, wo immer wieder die Rede auch von Züchtigungen ist. Ja? Wer sein Kind liebt, das züchtigt er. Und dann oft das Beispiel genommen wird für den Zorn Gottes, der sozusagen uns auch leiden lässt, um uns sozusagen zum Guten hinzuführen und sonst etwas. Und gemeint ist, dass alles das ein Ausdruck der Liebe ist. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der, und ich möchte das gleich anfangs sagen, ich glaube wirklich zu Recht, und das war ein sehr wichtiger Schritt, wir uns davon getrennt haben, dass man Kinder körperlich schlägt. Ja, das ist ja noch nicht in allen Erdteilen so. Für uns ist das schon, wir haben das Gott sei Dank hoffentlich schon so verinnerlicht, ja, dass das eigentlich das völlig absurd vorkommt. Aber es ist ja noch gar nicht lange her, dass das wirklich gang und gäbe war, nicht nur zu Hause, sondern in der Schule. Und ich habe in Afrika beispielsweise Leute getroffen, die liebsten Menschen, die einem dann erklären, dass man Kinder natürlich schlagen muss, wenn sie was lernen sollen. Wenn sie nicht verstehen, müssen sie merken, dass es falsch ist. Deswegen muss ich sie immer durch den Schmerz, werden sie sich dann merken. Und so, also wirklich lange Gespräche geführt, wo das doch völlig normal ist. Ja? Also das ist etwas, was wir gelernt haben. Aber das, die eigentliche Aussage der Heiligen Schrift, zielt ja nicht auf das ab, was man tut, ob man ein Kind jetzt sozusagen es ihm weh tut, körperlich, sondern dass man sich trauen soll, überhaupt Grenzen aufzuzeigen. Ja? Dass es nicht immer dann das Liebevollste ist, nur das zu machen, was das Kind sich in dem Augenblick gerade wünscht. Ja? Sondern sehr wohl sagt, auch mit Konsequenzen, ja, dass man sehr wohl macht, dass man dem Kind hilft, auch durch das, was man dann Strafen nennt, Fernsehverbot oder noch viel furchtbarere Dinge, als geschlagen zu werden, ist nicht mit dem Computer spielen zu dürfen oder sonst was. aber dass das nicht etwas ist, was automatisch schlecht sein muss, weil das Kind im Augenblick darunter zu leiden hat, sondern dass das gerade darin auf die Liebe liegen kann. Dass die körperliche Züchtigung abgekommen ist, ist deswegen so schön, finde ich, und so wichtig, weil es etwas ganz Wesentliches ist. Man kann, das gilt für Kinder ganz genauso wie für Erwachsene, bin ich der festen Überzeugung, niemand zum Guten führen, indem er ihn demütigt. Und körperlich jemandem weh zu tun, noch dazu als derjenige, der stärker ist, wo der andere nicht aus kann, ja, das ist ja zuallererst einmal eine Demütigung. Ja, zu sagen, du kannst nicht auf gegen mich. Das ist ja interessanterweise, und ich glaube, das sollten wir jetzt immer im Hinterkopf haben, wenn wir uns überlegen, was christliche Kindererziehung bedeutet, sollten wir uns überlegen, ob das die Art und Weise ist, wie Gott mit uns umgeht. Von ihm können wir Erziehung lernen. Er möchte uns ja auch erziehen. Und das ist genau das, was Gott eben nicht tut. Ja? Dass Gott seine Macht immer gegen uns ausspielt, wenn man das so sagen will, uns nicht auslässt, uns keine andere Wahl lässt, uns zwingt zum Guten. Gott macht ja genau das, was uns die Freiheit gibt. Aber er gibt uns genau die Bahnen vor, zeigt die Richtung an und hilft uns auch hineinzufinden, auch in ein System, das uns halten kann, ja? damit wir die Bahn nicht verlassen. Ja? Aber immer, indem er uns lockt und es attraktiv macht für uns und nicht, indem er uns zwingt. Und das, finde ich, ist das große Vorbild für Erziehung von Kindern, dass wir uns trauen, Grenzen aufzuzeigen, aber eben durch positive Anreize und nicht durch Gewalt, welche Form auch immer. Psychische Gewalt kann ja noch viel ärger sein als körperliche. Ich habe das ein paar Mal erlebt, also als Priester, wo man sozusagen immer so ein bisschen in einer Sondersituation ist, weil, wenn jetzt sagen wir so Gruppenstunden sind in der Pfarre, es ist nicht Schule, ja, wo sowieso das System in gewisse Richtung vorgibt, und es ist nicht zu Hause, es ist so fast so ein bisschen wie ein Mittelding. Ja. Und da sind sehr oft, habe ich oft schon erlebt, Kinder, die einfach vielleicht von zu Hause wirklich wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, und sich auch irgendwie gedacht haben, ich lasse mir nichts sagen. Ja. Und plötzlich merken sie, wenn man dann sagt, das ist die Regel und das ist die Konsequenz und sonst etwas, dass die richtig dankbar dafür geworden sind. Dass sie richtig dankbar waren, weil sie sehr schnell gemerkt haben, das passiert nicht, weil ich im Wurscht bin, sondern gerade, wenn ich jemandem am Herzen liege, wird er mir Grenzen aufzeigen. Ja. Das sollte man sich ruhig trauen. Lassen wir uns das, glaube ich, nicht ausreden. Autorität muss nicht automatisch negativ sein. Lange Zeit wäre dieser Gedanke völlig absurd vorgekommen, den Menschen. Und das muss uns bewusst sein, nach dem Dritten Reich war das so ein Schock und so ein Trauma, das immer noch nachwirkt, dass man gesagt hat, alles, was Gehorsam ist, Autorität ist, das ist automatisch schlecht, weil es eben derartig missbraucht worden ist, gerade in der Erziehung. Ja? Und da müssen wir aufpassen, dass das Kind nicht mit dem Bart ausschütten, dass Autorität und Gehorsam in sich nicht automatisch schlecht sind, nur wenn sie natürlich falsch verwendet werden. Ich habe schon gesagt, jedes Kind ist einzigartig und deswegen muss das Ziel der Erziehung immer die Entfaltung des Kindes sein, also nicht ein Abrichten oder eine Dressur. Das, was man so schön immer die Selbstverwirklichung nennt. Ja. Das sagt viele Erwachsene, also ich muss jetzt eine Weltreise machen, um mich selbst zu verwirklichen, hört man dann immer wieder. Was ist das überhaupt? Was heißt Selbstverwirklichen? Zu sich selbst kommen, so zu werden, wie man eigentlich ist. Das heißt das Wort eigentlich. Wenn ich als Christ mir diese Frage stelle, kann ich zu keiner anderen Lösung kommen, als dass es das ist, was wie der liebe Gott mich gedacht hat. Gott hat mich erschaffen und Gott schafft ja nicht die Menschen wie mit der Gießkanne und dann entstehen halt wieder ein paar hundert, sondern mit jedem einzelnen Mensch ist er von Gott liebevoll ausgedacht. Ja? Es gibt auch keine Menschen, die Gott misslingen würden. Ja, man sagt, der ist leider falsch. Ja, das gibt es ja nicht. Ja. Jeder Mensch ist von Gott ausgedacht. Und das, was von Gott in ihn hineingelegt ist, zur Entfaltung zu bringen, das zur Blüte zu bringen, das ist eigentlich Ziel der Erziehung. Ja. Und das hört natürlich eigentlich nie auf. Ja. Als Erwachsener sich selbst zu verwirklichen, heißt, danach zu suchen, was will Gott? Was will Gott von mir? Was hat er sich gedacht? Und wie schön auch für Eltern zu wissen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, das da interessanterweise bei mir zu Hause wohnt, sondern mein Kind, aber nicht nur mein Kind, sondern Gott hat mir dieses Kind anvertraut. Ja? Er ist es, der mir eigentlich sein Kind anvertraut hat, damit ich es einführe in diese Welt. Man kann das wirklich sehen, nach dem großen Beispiel der heiligen Familie, Gott wird Mensch, Christus ist tatsächlich von Maria und Josef erzogen worden. Die haben ihm die Dinge beigebracht, wie man isst, wie man die Nachbarn begrüßt, wie man liest und schreibt. Das hat Jesus gelernt. Ja? Gott hat seinem Sohn Menschen anvertraut. Ja? Und da kann man das eigentlich bei jedem Kind sehen. Gott vertraut seine Kinder menschlichen Eltern an. Wir sind dann Kinder Gottes. Ja? So muss es immer das Ziel sein, dass man jetzt nicht den Willen des Kindes bricht, sondern der starke Wille kommt dadurch auch zum Ausdruck, dass ein Kind fähig ist, Entscheidungen zu treffen, aber eben auch Entscheidungen, die über die eigenen Launen hinausgehen. Der wahre starke Wille bezeugt sich damit. Ein starker Wille ist ja nicht, wenn ich mir nichts sagen lasse. Ja? Auch das sind so Kleinigkeiten, die ich immer wieder beobachte, wie der Erstkommunion Kinder oft schon erlebt. Da sieht man, jemand haut das runter und sagt, dann kannst du das bitte aufheben. Ich habe aber jetzt keine Lust dazu. Ich sage, heb es auf, ohne dass du Lust dazu hast. Und da merkt man oft, die haben das noch nie gehört. Dass man etwas machen könnte, ohne Lust dazu zu haben. Ja, wenn es mir jetzt nicht lustig ist. Und dann machen sie es oft sehr verwundert. Aber genau das ist ein starker Wille, wenn ich bereit bin, Dinge zu tun, die vielleicht Überwindung kosten. Ja? Das Kind zeigt dann einen starken Willen, wenn es das Zimmer aufräumt, obwohl Computerspielen jetzt viel, viel lustiger wäre. Ja? Und so weiter. Ja, das sind Beispiele. Dazu sollte man eben, darauf sollte, finde ich, Kindererziehung abzielen. Wie kann ich jetzt erziehen? Wie und wodurch soll man, welche Möglichkeiten habe ich? Das weiß man eher aus der Literatur und da gibt es ja sehr viele Forschungen darüber. Die sicherlich prägendsten Zeiten für ein Kind, für einen Menschen, sind die ersten Jahre. Ja. Ich glaube, der heilige Ignatius von Loyola hat gesagt, gebt mir die Kinder die ersten 7 Jahre und dann macht sie mit ihnen, was ihr wollt. Ja, dann habe ich sie gewonnen. Und das stimmt natürlich. Aber die ersten 7 Jahre ist natürlich, das war ihm auch bewusst, und von Gott her so gedacht, das ist ja kein Zufall, wie der liebe Gott die Welt geschaffen hat, die ersten Jahre eines Kindes in der Geborgenheit einer Familie zu erleben, ja, ist die beste Vorbereitung auf das Leben. In einer Familie, die er sich dadurch auszeichnet, ich spreche jetzt natürlich ein bisschen von einem Idealfall, nicht von Dingen, die sozusagen gewaltig schief laufen, aber das traue ich mich von den meisten Familien zu sagen, die sich dadurch auszeichnet, dass die Liebe ungeschuldet geschenkt wird. Ja. Das zweijährige Kind wird nicht nur dann geliebt, wenn es gerade was geleistet hat. Also das werden wahrscheinlich alle zustimmen können, das ist einer meiner Standardreden bei der Taufe, dass die Kinder eigentlich wenig beitragen zum Haushalt. Ja, die zweijährigen Kinder räumen keine Geschirrspüler aus und verdienen auch nicht sehr viel und sonst was. Ja. Die sind nur mühsam. Die machen nur Arbeit und sie werden trotzdem geliebt. Ja. Und das ist die Grundlage, das ist kein Zufall, dass wir Menschen so sind, das ist die Grundlage unserer Entwicklung, dass wir hineingeboren werden in eine Gemeinschaft, wo wir einfach nur mal geliebt werden. Ja. Das ist die Sicherheit für Menschen später, dass sie wissen, sie sind um ihre Selbstwert geliebt zu werden, auch ohne Leistung. Aber aus dieser Grundgeborgenheit heraus, und da spielt natürlich vieles mit, ob die Eltern tatsächlich präsent sind, ja, also schwierig wird das, sich das, dieses Konzept zu verfolgen, wenn, weiß ich was, das Kind nach 3 Wochen nach der Geburt in die Kinderkrippe gegeben wird, wo es vielleicht eh liebevoller behandelt wird als zu Hause, keine Ahnung, aber wo das Konzept dann nicht mehr ganz so greift, ja. Aber das, die Grundidee Gottes, das traue ich mich zu sagen, ist, dass Kinder hineingeboren werden in ein Nest, wo sie einfach einmal wissen, da gehöre ich hin und von dort heraus die Welt erobern können. Die Kreise sozusagen immer weiter werden können. Und da gehört es dazu, und das ist auch etwas, was ich ständig im Mund führe, predigend, wir sind Christen, dass wir in dieser ersten Zeit es als das Selbstverständlichste von der Welt nehmen, dass diese Kinder sozusagen mit dem Sprechen, mit dem Gehen auch ihren Glauben wahrnehmen. Und das ist wirklich schön zu entdecken immer wieder. Kindern muss man den Glauben nicht beibringen. Ein kleines Kind glaubt von sich aus. Ja. Wenn man mit kleinen Kindern zu beten beginnt und sagt, wir bitten jetzt den lieben Gott um dies oder jenes, sagt nicht, aber woher kommt das Konstrukt eines höheren Wesens oder sonst was oder auch nicht mit anderen Worten. Für ein Kind ist das völlig normal, dass es Gott gibt. Und das ist es nicht nur, weil es halt nicht besser weiß und noch nicht genug nachgedacht hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Kinder die Fähigkeit zum Glauben haben, die sie dann womöglich verlernen. Aber wie schön ist es, wenn das dann greifen kann, wenn das wo andocken kann, in einer Familie, wo der Glaube dann auch tatsächlich eine Rolle spielt. Ja? Und wie schlimm ist das, wenn das sozusagen verödet, weil es nicht angesprochen wird. Deswegen, und das habe ich ihm gemeint, das führe ich ständig predigend im Mund, dass man auch mit ganz kleinen Kindern schon betet, aber mehr noch, als dass man für sie ein Gebet macht, jetzt vorm Einschlafen, dass sie teilnehmen dürfen an dem Gebet, das in der Familie stattfindet. Ja, dass also eine Familie, die betet und die Erwachsenen beten, auch vielleicht in ihrer Art, ja, dass die Kinder dabei sein dürfen. Ja, dass es nicht inszeniert wird, sondern die Kinder wachsen in das Gebet, in das schon vorhandene Gebet der Familie hinein. Ja, so wie sie hineinwachsen in die schon vorhandenen Gewohnheiten der Familie, in die schon vorhandenen Beziehungen der Familie, ja, und so weiter. Dass das ganz gewöhnlich, so wie das so schön heißt, schon mit der Muttermilch aufgenommen wird. Das ist der einzige Grund, warum die Kirche sich traut, Säuglingen die Taufe zu spenden, weil sie davon ausgeht, dass das geschieht. Und, auch das habe ich schon öfter gesagt, wenn man dann in der Erstkommuniongruppe fragt, wann habt ihr das erste Mal von Gott erfahren? Ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt der Prozentsatz schon anders, aber einmal vor Jahren habe ich gefragt, und es war die Hälfte der Kinder, die mir gesagt hat, in der Schule. In der Schule haben sie das erste Mal von Gott gehört. Und da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen, weil das heißt, dass in der Familie das nicht passiert ist. Und plötzlich mit 6 kommt man in die Schule und dann gibt es eine Lehrerin, die erzählt einem so eine Neuigkeit. Ja? Und wird oft freudig aufgenommen auch. Aber wie schlimm, wenn es nicht von Anfang an passiert. Diese ersten Jahre sind tatsächlich die wichtigsten, die einen Menschen prägen. Und wie gesagt, die Kreise werden dann immer größer. Es gibt unglaublich viele Dinge, die uns beeinflussen, natürlich nicht immer nur gute. Neben dem Elternhaus, die Geschwister, die eine ganz wesentliche Rolle spielen. also ich traue mich zu sagen, ich bin wahrscheinlich mehr von meinen Geschwistern erzogen worden, ich bin die jüngste von 6, als von meinen Eltern, die viel strenger sind als die Eltern, die auch leichter zu körperlicher Gewalt neigen. Wo es aber etwas völlig anderes ist, von einem älteren Bruder eine zu fangen, meistens weiß man, dass man sie auch verdient hat, ist etwas völlig anderes, als wenn die Eltern eine Watschen geben. Ja? Weil es eben nicht demütigend ist. Also es ist irgendwie doch, man ist ja doch auf einer Ältesten auf gleicher Ebene. Aber es ist aber sehr gesund, also nämlich nicht, dass man sich daran prügelt, aber es ist sehr gesund, dass da plötzlich ja, man auch seine Rolle finden muss und so weiter. Unglaublich wird man geprägt von der Schule natürlich. Man braucht man überlegen, wie viele Stunden verbringt ein Kind in der Schule, wird immer mehr. Vereine, auch die Kirche und so weiter. Der Freundeskreis, ja, je älter ein Kind wird, desto mehr. Die Medien, also das sind immer stärkere Einflüsse, die natürlich kommen, die ein Kind dann prägen. Und natürlich kann man sich überlegen, ob diese Einflüsse alle gut sind. Also man darf davon ausgehen, dass sie nicht automatisch gut sind. Ja. Etwas, was mich wirklich erstaunt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, aber dass unsere Gesellschaft unglaublich gleichgeschaltet ist schon. Also welche Werte in der Schule vermittelt werden, über die Medien kommen, der Staat sozusagen durchsetzen will, die sind also wirklich sehr einheitlich schon, entsprechen in vielen Dingen natürlich nicht mehr unserem Glauben, aber da scheinen sich alle einig zu sein, es traut sich auch niemand aufzumucken. Ja. Ich sage jetzt keine Namen, aber mir wird einmal jemand gesagt, es war jemand, der auch als Schularzt gearbeitet hat in einer Schule, und da habe ich dann gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Schularzt, gehört dann auch dazu, sozusagen über Aufklärungsarbeit mitzumachen, also sexuelle Aufklärung und so weiter. Wie geht es dir da als Christ? Ja? Hast du nie Probleme? Ich habe sofort ins Gesicht gesagt, ja, als Privatperson bin ich anderer Meinung, aber als Schularzt sage ich das, was mir vorgegeben wird. Ja? Und wir wissen ja, was das für Dinge sind. Und das hat mich schon ein bisschen erstaunt, um es einmal vorsichtig zu sagen. Ja? Seien wir uns bewusst, dass es Einflüsse gibt, die sehr stark sind und die auch mit großer Vehemenz durchgesetzt werden. Ja. Und ich glaube, dass es mit ein Grund ist, warum Papst Franziskus die Familie so in den Fokus stellt. Und ich hoffe, es geht noch weiter jetzt damit. Ja. Es kommt im März wahrscheinlich das Dokument, das der Papst schreiben wird nach der Familiensynode, dass einfach immer klarer wird, wenn wir schützen wollen, was uns wichtig ist, was unseren Glauben ausmacht, die Werte, wenn wir die vermittelt haben wollen, dann müssen wir auf die Familie zählen. Ja. Wir dürfen nicht auf die Schule zählen oder auf die amerikanischen Filme, die im Kino laufen oder sonst was. Ja. Da kommt oft das Gegenteil. Aber andererseits wieder jemand, der weiß, woher er kommt und woran er glaubt und was ihm wichtig ist, der wird auch relativ immun sein gegen Angriffe. Ja. Es gibt sehr schöne Beispiele dafür. In dem Zusammenhang muss man sich wirklich fragen, wer hat eigentlich das Recht, über die Erziehung zu entscheiden? Also man kriegt hier das Gefühl, dass die Eltern ein bisschen ein Störfaktor sind, wenn doch die Schule ihre professionelle Arbeit macht beispielsweise. Aber man kann sich das ganz nüchtern überlegen, da brauchen wir gar nicht das Evangelium zu bemühen, nämlich nach dem Naturrecht, ganz mit Hilfe der Vernunft sich zu überlegen, wie ist der Mensch gebaut, wie funktioniert er, wie entsteht er, ja? Wer muss das Recht haben, über die Erziehung der Kinder zu entscheiden. Und da bleibt niemand anderer übrig als die Eltern, die das erste Recht haben, das ihnen auch nicht einfach aus der Hand genommen werden darf. Wobei es sehr wohl natürlich Berechtigungen gibt, dass, wie es so schön heißt, subsidiär größere Organisationen wie der Staat, auch die Schule, dazu gehört auch die Kirche, mithelfen kann. Subsidiär heißt dort, wo die Eltern vielleicht Hilfe brauchen. Ja? Aber auch ganz genauso für die Kirche, sage ich das ganz genauso für den Staat. Die religiöse Erziehung der Kinder ist nicht in erster Linie Sache der Pfarre, ja, da schickt man die Kinder hin und dann werden sie religiös erzogen, sondern selbstverständlich der Familie. Und die Pfarre kann mithelfen, damit das gelingen kann. Ja. Wenn es dann zum Beispiel gut geht, mit anderen Jugendlichen beisammen zu sein oder weiß ich was, um Wissensvermittlung oder was auch immer. Ja. Schule, Staat, detto. Aber das, lassen wir uns das nicht einreden, dass die Eltern aus irgendwelchen Gründen nicht mehr sozusagen das erste Recht hätten. Ja, darüber zu entscheiden. Das haben wir im Dritten Reich wirklich zur Genüge erlebt. War nicht schön. Das war eines der ganz großen Sünden der Nazis, dass sie eigentlich eine ganze Generation für sich beansprucht haben und gesagt, die erziehen wir. Ja. Das haben die Nazis sehr genau gewusst, dass wenn sie die Kinder erziehen, dass sie sozusagen dann über kurz oder lang, das tausendjährige Reich hat dann Gott sei Dank nicht so lange gedauert, aber kurz oder lang sozusagen das Volk auf ihrer Seite haben, ja, wenn die alle indoktriniert werden. Lassen wir das nicht durch die Hintertür wieder passieren. Ja. Das große Argument ist oft, ja, die Eltern sind ja nicht ausgebildet. Was für eine Eignung haben denn die Eltern? Ja? Mein Vater hat dazu eine recht interessante Theorie entwickelt, mehr launisch natürlich, und sagt, naja, eigentlich ist das ganz gut, dass wir als Eltern Kinder erziehen, noch dazu zu einem Zeitpunkt, wo wir es überhaupt nicht können, wo wir viel zu jung waren. Später wüssten wir es dann vielleicht besser, aber da sind die Kinder doch schon erwachsen. Aber wahrscheinlich ist das richtig so, weil die Kinder sollen vorbereitet werden auf eine Welt, in der sie auch nicht immer gerecht zugeht und wo vieles schiefläuft. Das haben sie doch schon gelernt. Also, vielleicht gehört das aber schon noch zum Plan Gottes, dass auch die Unvollkommenheit der Eltern, ja, dass das Lernen, dass die Kinder merken, dass jemand, der hat mich wirklich lieb, aber wissen oder auch nicht alles. Ja. Lassen wir uns aber nicht einreden, dass es nur sozusagen auf die Ausbildung ankommt. Ja. Niemals wird jemand ein so gutes auch Gespür für seine Kinder haben können wie die eigenen Eltern. Ja. Ich rede jetzt immer von Idealfällen, es gibt furchtbare Gegenbeispiele, aber man darf nicht immer die Ausreißer und die Verbrechen, sagen wir, zur Norm erheben. Ja. Die Norm ist, dass Eltern ihre Kinder lieb haben. Ja. Das sage ich jetzt mit Brustton und Überzeugung. Mir fällt ein, ich war immer wieder mit den Maltesern, verschiedene Wallfahrten, da werden dann Behinderte betreut und der Jugendliche auch dabei und die meisten von denen leben in Heimen, ja, weil die Eltern das nicht schaffen und für die ist das dann toll, um rauszukommen und einer hat mir mal richtig was über rausgebrochen, wie so wie die geplaudert, also ein pubertierender Jugendlicher eigentlich, ja, oder ein bisschen älter schon und ich lasse jetzt die Schimpfwörter weg, die er gesagt hat, aber inhaltlich war es dann und ich sagte, also da in dem Heim und geht es da gut und so weiter. Mir gehen diese Pädagogen so auf die Nerven. Und es war völlig klar, was er gemeint hat. Das waren lauter Fachleute, die ihn also da umsorgt haben und gesagt haben und so. Und er war so froh, das war auf dieser Reise dann der Fall, dass da normale Menschen, die normal mit ihm reden und normal mit ihm umgehen und weiß ich was nicht. Und das gibt es immer wieder, dass man glaubt, nicht, Pädagogik ist schon was Wichtiges, ja, aber dass nur die Fachkräfte ran dürfen. Ja, das ist in vielen Bereichen. Lassen wir uns das nicht einreden. Wenn man erziehen will, muss man aber Ziele haben. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt echter Erziehung, wie bei allen Dingen eigentlich. Man muss wissen, wohin will ich eigentlich damit? Ja, welche Ziele habe ich? Und das sollte für uns durchaus reflektiert und überlegt, sollten wir uns um die Ziele unseres Glaubens bemühen. Das war eigentlich in unserer Kultur eigentlich über Jahrhunderte völlig klar, Erziehung heißt Hinführung zum christlichen Leben. Ja, das ist mit der Aufklärung beginnend dann sozusagen in die Kritik gekommen und gesagt, wir haben andere Ziele und Humanität heißt was anderes als Christentum und so weiter. Aber wir sollten doch wirklich konkret uns überlegen, was will ich, wie mein Kind sich entwickelt, was möchte ich ihm auch beibringen. Ich finde sogar für Menschen, die nicht an Gott glauben, könnte das passen, wird einmal ein Universitätsprofessor für Neues Testament gesagt, Professor Beilner, war mal Rektor der Universität Salzburg und hat dann in Heiligen Kreuz auch gelehrt, sagt, wenn ich drauf kommen würde, dass ich stirbe und plötzlich komme ich drauf, das stimmt alles nicht. Das nach dem Tod ist aus und das Evangelium, das ist alles erfunden. Ja? Ich wüsste trotzdem keine bessere Art zu leben. Ja? Ich finde einen sehr schönen Satz. Ja? Das war schon ein gläubiger Mensch, aber so als Gedankenexperiment. Was könnte man besseres, was für ein besseres Konzept für ein Leben könnte man haben als das Evangelium? Ja? Und das ist reich mit sehr konkreten Dingen dann. Ja? Mit sehr konkreten Dingen und Lebensanleitungen, die man wirklich sich bewusst als Ziele für die Erziehung der eigenen Kinder nehmen könnte. Noch ein ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, warum Erziehung zuallererst in die Familie hineingehört, ist, dass wie die Familie gebaut ist. Nämlich Vater, Mutter und Kinder. Das wird, glaube ich, jetzt, wenn wir im Gespräch nachher noch hören, aber ich nehme an, das wird jeder bestätigen können, wie unterschiedlich Väter und Mütter mit ihren Kindern umgehen, wie Problemlösungen angedacht werden. Das kann auch Inhalt eines Konflikts sein. Ja? Das ist ganz wichtig, dass aber die Eltern sich um Einigkeit bemühen, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, auch sozusagen, dass die Eltern entweder ausgespielt werden gegeneinander oder nicht wissen, was sie wollen. Aber trotzdem ist, glaube ich, das sicher im Plan Gottes, dass es eine Polarität gibt. Ein Mann geht einfach mit Problemen anders um als eine Mutter. Ja. Gestritten wird mit dem Vater sicher anders als mit der Mutter und alles das. Ja. Auch natürlich die Beziehung zwischen zu Söhnen und zu Töchtern ist unterschiedlich. Söhne werden sicher anders erzogen als Töchter. Ja. Brauchen auch andere Dinge. Ja. Ich habe auch persönlich immer das Gefühl, dass ganz besonders für die Töchter die Beziehung zum Vater oft viel wesentlicher ist und für die Söhne zur Mutter. Wenn die gestört ist, hat es weitreichende Folgen, als wenn es, soll natürlich nie gestört sein, als zum gleichgeschlechtlichen Elternteil. Aber sehen wir das nicht nur als eine Schwierigkeit im Familienleben, dass es da eine Polarität gibt und unterschiedliche Herangehensweisen, sondern genau das ist ja der Schatz der Familie. Ja? Und Kinder können damit sehr, sehr gut umgehen, dass, ich bediene für ein Klischee, es könnte auch umgekehrt sein, ja, aber dass das Zimmer ist nicht aufgeräumt, ja, und der Vater kommt und sagt mit finsterem Blick, also ich gebe dir eine halbe Stunde Zeit, dann ist das Zimmer aufgeräumt und dann weiß man, okay, das mache ich jetzt nicht oder nicht, dann muss ich Konsequenzen tragen, dann gibt es wieder eine Woche Fernsehverbot, keine Ahnung. Und die Mutter kommt und keift und räumt mit auf, aber es ist irgendwie dann getrübte Stimmung oder sonst etwas, ja. Was ist jetzt besser? Beides. Ja? Also man muss weder keifen noch finsteren Blick machen, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Dass man diese Polarität, dass es da verschiedene Zugänge gibt, ja, das ist schön, das ist gut. Und Kinder können damit sehr gut umgehen, solange es immer in der Liebe bleibt. Ja? Also schätzen wir das. Was sind die Ziele, wenn wir uns wirklich als Christen uns überlegen, wir wollen Kinder als Christen erziehen, was sind die Ziele? Und da möchte ich jetzt gleich ein bisschen Angst machen allen Eltern, die da sind. Die Eltern spielen in der Rolle für die Kinder nichts weniger als die Rolle Gottes. Sie sind wirklich Vertreter Gottes für ihre Kinder. Das sehen die Kinder dann nicht immer so, vor allem in der Pubertät. Aber de facto, glaube ich, lernen auch die Kinder durch die Eltern, positiv wie negativ, also bilden sie auch ihr Gottesbild und lernen sie Gott kennen. Ja. Das ist kein Zufall, dass Christus vom Vater im Himmel spricht. Ja, es gibt auch Bilder im Alten Testament, wo Gott gar nicht so selten auch als Mutter beschrieben wird. Aber nicht, weil Gott auch wie ein Vater ist, sondern Gott ist der Vater und der menschliche Vater muss versuchen, diesem Ideal nachzueifern. Ja, und die Mutter muss versuchen, dem Ideal nachzueifern. Und das wird von Kindern, glaube ich, sehr einfach bewusst oder unbewusst auch so wahrgenommen. Kein Zufall, dass nach den ersten drei Geboten, die ja um das Beziehung zu Gott gehen, nur an einen Gott zu glauben, seinen Namen nicht zu verunehren und seinen Tag zu heiligen, sofort das vierte Gebot kommt. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ja? Noch vor dem Gebot, du sollst nicht töten. Ja? Die Eltern treten wirklich sozusagen an die Stelle Gottes. Mir hat einmal eine gute Freundin erzählt, und ich bin mit der ganzen Familie befreundet, ich kenne die Mutter auch sehr gut, die hat gesagt, wie sie Kleider war und so weiter, sind sie Skifahren gegangen und die Mutter hat also einen Stern gerissen und das war für sie echt ein Problem, dass ihrer Mutter so etwas passieren kann. Weil bisher war sie immer so auf einem Podest, jetzt ist sie eine tolle Frau und hat gesagt, die kann auch hinfallen und sich wehtun. Das war neu für sie, ja, aber das beschreibt das sehr gut. Ja. Für kleine Kinder sind die Eltern einmal vollkommen. Die erste Krise, dass sie merken, die machen Fehler. Frage dann, wie Eltern das damit umgehen. Ja? Wie ist Gott damit umgegangen? Gott hatte nie einen Fehler begangen, aber Christus ist ein Mensch geworden und hat sich ganz identifiziert mit uns Sündern. Ja? Er hat sich in die Reihe der Sünder angestellt, um die Bußtaufe zu empfangen. Also Eltern, die sagen wir, Fehler eingestehen vor ihren Kindern, die müssen nicht unbedingt von ihrer etwas verlieren. Ja? Die können dadurch gewinnen, weil sie nach dem Beispiel Christi handeln. Ja, also man kann das sehr schön auch wirklich in den heilsgeschichtlichen Zusammenhang stellen. Unter Erziehung versteht man ja oft einfach sozusagen auch das Einüben von Manieren, ja, Umgangsformen und so weiter. trauen wir uns wirklich, weil wir sind, leben immer noch in einer christlich geprägten Umgebung, dass all diese Dinge aus einem christlichen Gedanken kommen. Wenn alle wirklich guten Manieren und Umgangsformen zielen ja nicht darauf ab, irgendwelche sinnlosen Gesten zu erfüllen, ja, sondern zielen immer davon ab, den anderen respektvoll zu behandeln, ihm ehrlich zu begegnen, ja, ihm liebevoll sozusagen die Möglichkeit zu geben, in die Kommunikation einzutreten und so weiter. Das sind der Inhalt guter Manieren. Das ist in Österreich ja besonders stark ausgeprägt und wir sollten, glaube ich, wirklich sehr aufpassen, dass das nicht verloren geht. Es wäre ein Kulturverlust für uns, ja, wenn wir diese Höflichkeitsformen abkommen ließen. Ich habe eine sehr schöne Analyse gehört, wo jemand gesagt hat, das unterscheidet uns ja sehr von den Deutschen. Ich habe mich mit Deutschen oft diskutiert und sie haben es überhaupt nicht einmal verstanden, dass in Österreich manches einfach normal ist. Wenn ich mit jemandem am Tisch sitze, kann ich sagen, kannst du mir bitte Salz geben. Wenn ein Deutscher am Tisch sitzt, sagt er, gib mir das Salz. Ja, ich weiß nicht, ob sie das so. Und das gilt in Österreich als wirklich sehr unhöflich, ja, jemand anderen einen Befehl zu geben. Ja. Und den Deutschen fällt es nicht auf, wieso soll ich das so mühsam herumregen, wenn ich das Salz haben will. Ja. Und die Analyse, die ich gehört habe, war sehr, sehr gut und ich glaube, sie stimmt auch. In Deutschland hat sich die Gesellschaft gebildet, rund um eigentlich um die Einigung Deutschlands, die dann sehr davon geprägt war, dass man ein gemeinsames Militär gehabt hat. Da sind alle einrückend gemacht worden und man war stolz, Offizier zu sein oder Soldat. Deswegen ist der Umgangston sehr militärisch gewesen immer. Österreich hat sich vor allem dadurch geeint, wenn man so will, dass man den gemeinsamen Herrscher gehabt hat. Und deswegen ist Höflichkeit so wichtig. Höflichkeit kommt vom Leben bei Hofe. Ja, dass man diese Dinge einfach sehr kultiviert, weil sie uns verbindet. Nur als kleine Nebenbemerkung. Aber ich glaube, dass manche Umgangsformen einfach eine Riesenhilfe sind. Ja? Nochmal, es geht nicht um Drill und Abrichtung, ja, dass also die Kinder also im richtigen Winkel die Messer und Gabel halten und sonst etwas machen, sondern dass dadurch, dass man mal die Form lernt, der Inhalt einen dann wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Wenn ich lerne, dass ich aufstehe, wenn jemand ins Zimmer kommt, den Hut abnehme, wenn ich ihn begrüße, ja, dann werde ich mich leichter tun, auch innerlich in der richtigen Haltung zu sein, dass ich einen Menschen respektiere. Ja. Wenn ich sitzen bleibe, ja, oder Eltern kommen ins Zimmer und ich reagiere nicht oder beachte sie nicht und so weiter, wird das Auswirkungen auf das Verhältnis auch haben. Ja. Also deswegen finde ich, sollte man sich ruhig trauen, auch diese äußeren Dinge, sehr viel Wert auf diese äußeren Dinge zu legen. Ich kenne jemanden sehr gut, die haben die Machtkurse, Benimmkurse, für erwachsene Männer oder Menschen, viele Männer, aber sicher auch ein paar Frauen, und zwar auf der Diplomatischen Akademie oder für Manager, die also schon sehr viel erreicht haben. Und dann kommen sie drauf, sie können nicht mit Gabel und Messer essen. Die schaffen schon, das Essen in den Mund zu bekommen. Aber wenn sie bei einer Galadine sitzen, fallen sie auf. Ja? Sie wissen eigentlich nicht genau, wie man zwei Leute einander vorstellt. Ja? Wie man das richtig macht. Ja? Sie haben es nicht gelernt von zu Hause. Das ist eigentlich gang und gäbe heutzutage schon. Ja. Und die lernen das dann mühsam, damit sie bestehen können in ihrem Beruf. Ja. Und das ist eigentlich schlimm. Eigentlich schlimm, dass es solche Kurse geben muss, aber die sind sehr gut ausgebucht. Was gibt man Kindern für ein Handwerkszeug fürs Leben mit, wenn sie diese Dinge, diese Äußerlichkeiten auch schon beigebracht bekommen haben? Es ist etwas, man kann Leuten beim Essen zuschauen und man kann relativ genau sagen, aus was für einem Haus sie kommen. Kann man sich sehr gut, kann man relativ eng abgrenzen. Sicher, was man hineingeben kann, Kinder funktionieren nicht wie Maschinen, Gott sei Dank. Und sie tun nicht immer das, was die Eltern sagen. Und vor allem dann, wenn sie in die Pubertät kommen, kommen sie in ein Alter, wie es so schön heißt, wo die Eltern dann ein bisschen kompliziert werden. aber trotzdem, alles, was man investiert, wird irgendwo vorhanden sein. Ja. Wieder nehmen wir uns den Gott zum Vorbild. Was macht der liebe Gott? Mein großes, so schönes Beispiel aus dem Alten Testament ist die Geschichte von Jona. Kennen alle, oder? Jona, der Prophet, der nach Ninive geschickt wird, um der Stadt die Vernichtung anzudrohen, weil da zu viele sündigen. der will überhaupt nicht, deswegen fahrt in die andere Richtung. Das Schiff gerät in den Sturm, dann wird er über Bord geworfen, weil er das eingesteht, dann wird er vom Walfisch doch gerettet, an Land gespült, geht er doch hin. Missmutig geht er dann in die Stadt hinein, also 3 Tage Ninive ist zerstört. Die bekehren sich plötzlich alle. Also Gott zerstört die Stadt nicht. Jetzt ist aber der Jona immer noch unzufrieden, weil er war zu schon beim großen Feuerwerk. Und das kommt jetzt nicht. Das macht der liebe Gott, er lässt den Strauch über ihm wachsen, damit er den Schatten zuschauen kann. Aber der Strauch wird dann wieder sozusagen verdorrt, weil die Wurzeln abgefressen werden. Dann ist der Jona wieder unzufrieden und sagt, was ist los? Und zeigt ihm Gott, schaut, die Stadt will zerstört haben, den Strauch tut dir leid. Das sind lauter so ganz Kleinigkeiten, aber die so schön beschreiben, wie Gott mit uns umgeht. Ja? Das klingt man, wie furchtbar der strafende Gott aus dem Alten Testament, der so eine große Stadt den Tod androht und so weiter. Nicht? Gott ist streng, aber er hat immer ganz genau das Ziel vor Augen, das er erreichen will, nämlich die Bekehrung der Menschen. Und genau das Ziel erreicht er auch. Bis hin zu diesem mühsamen Jona, den er auch bekehren will, ja? Auch zur Liebe wieder hinführen will und so weiter. Ja? Also man kann wirklich schauen, dass man, wenn man erzieherische Maßnahmen setzt, das große Ziel vor Augen hat. Und um das zu können, ist eines, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man nicht aus der reinen Emotion heraus handelt. Jetzt hat mein Kind schon seit 2 Wochen sein Zimmer nicht aufgeräumt, jetzt bin ich so wütend, jetzt gehe ich da hinein und mache es nieder. Ja, das ist sehr schlechte Erziehung. Ja, man kann streng sein, man kann Dings, aber es ist immer schön, wenn man es wirklich mit dem großen Ziel vor Augen macht, was will ich eigentlich erreichen, wohin möchte ich mein Kind führen, weil das die Liebe ist. Ja? Das andere ist Ausbruch. Da möchte ich ein paar Dings, konkrete Anregungen geben, aber vielleicht als Diskussionsgrundlage auch für unser Gespräch jetzt gleich. Ich bin ein bisschen sicher in der angenehmen Rolle, so der Beobachter zu sein, wenn meine Geschwister Kinder ziehen oder Familien ist und so, da ich seine Gedanken zu machen und als solche traue ich mich so ein paar Dinge, die ich beobachtet habe, zu sagen. Aber vielleicht ist das gar nicht so aus der Praxis. Also das bin ich neugierig, was dann darauf gesagt wird auch. Eins fällt mir auf, so in der klassischen Kindererziehung, ja, sagen wir jetzt in deine großen, eleganten Häuser mit Dienerschaft und sonst etwas, ja, so eine Situation, in der wir alle nicht mehr sind. Aber eines war doch immer klar, das Kind war niemals derjenige, der den Ton angibt. Ja. Das ist das Zeichen für Ritschi Ritsch Neureich, wenn das kleine Kind den Dienstboten sagt, was sie zu tun haben. Ja. Selbst in diesen Häusern war das Kind immer derjenige, der zu gehorchen hat. Warum sage ich das? Weil das ein ganz wesentlicher Erziehungsgrundsatz ist. Das ist wirklich schlimm, wenn Kinder die kleinen Chefs sind. Und ich habe das, also ich, wie gesagt, das ist so meine Beobachtung, die ich mache. Wenn dann die Familie bei Tisch sitzt und ein Kind sagt, Mutter, ich will noch Saft. Und die Mutter hupft auf, lauft hin zum Eiskasten, bringt den Saft, schüttet ihn ein und lauft wieder zurück. Also wenn sie Glück hat, sagt sie noch Danke. Ja. Eigentlich falsch. Eigentlich soll das Kind aufstehen und für die Eltern den Saft bringen. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Und man macht es oft aus Bequemlichkeit. Wenn man sagt, ah, dann nörgelt er wieder. Aber es sollte eigentlich das eingeführt sein. Das Kind sollte eigentlich zum Dienen erzogen werden. Nämlich nicht, weil Dienen was so furchtbar ist. Gott dient uns. Ja. Sondern weil das etwas Schönes ist. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass altersgemäß natürlich die Kinder Aufgaben bei sich zu Hause zu erledigen haben. Nicht? Es gibt Familien, die haben einen Küchenplan, da wird die Küche aufgewischt halt, so gut es halt geht, am Dienstag von einem Kind oder am Mittwoch von einem anderen Kind oder so. Warum nicht? Ja? Oder Tisch aufgedeckt oder Geschirrspüler ausgeräumt, dass das normal ist. Ja? Dass die Kinder auch wirklich erzogen werden, den Dienst der Familie mitzutragen. Ja. Kann auch sehr angenehm sein, einfach. Wenn es gut funktioniert, gut eingeführt ist, ist es eine ziemliche Arbeitserleichterung auch. Kinder können wirklich viel machen. Ich glaube, wir müssen lernen, auch wirklich, dass das Kinder sozusagen mittragen. Ja. Das Zweite ist, ich halte es für unglaublich wichtig, dass es gewisse Grenzen gibt, die niemals überschritten werden. Ja. Die ein Tabu sind, sozusagen. Dazu gehört zum Beispiel, Eltern werden nicht beschimpft. Das klingt jetzt blauäugig vielleicht. Ja, Moment, was mache ich da? Aber dass man klar macht, das kann es nicht geben. Ja. Nochmal wieder von dem Hintergrund, da darf man als Eltern ein bisschen selbstbewusst entwickeln, man tritt an die Stelle Gottes. Ja. So wie in dem christlichen Haushalt über Gott nicht geschimpft wird. Ja. Dass einfach dass das nicht vorkommt. Ja. Man kann Konflikte haben und alles Mögliche, aber dass man mit Eltern nicht so spricht wie mit Geschwistern. Meine Mutter hat mir immer verboten, da war ich sicher ein bisschen überstrengend, glaube ich immer, aber ich durfte nie mit Servus begrüßen. Servus sagst du zu deinem Freund, zu mir sagst du das nicht. Ja, gut. Aber sie hat recht gehabt. Ja? Das war etwas, wo man sagt, nein, Eltern sind anders als Kumpel. Ja? Sicher, wenn man erwachsen wird, verändert sich das Verhältnis, dann wird es sehr freundschaftlich und so weiter, aber für Kinder ist das gut. Und Kinder haben es auch gern, dass Eltern der Block sind, der auch in gewissen Dingen unangreifbar ist. Ja? Und andere Dinge, die man sagen kann, das kommt bei uns nicht vor. Ja? Weiß ich was, die 16-jährige Tochter sagt, ich möchte mit meinem Freund jetzt da übernachten. Nein, das gibt es nicht. Diese Grenze wird nicht überschritten. Ja? Ich glaube, es wäre eine große Hilfe. Ja? Es hat schon vor Jahren begonnen, dass zum Beispiel dann noch Jugendliche, gut, wann hört Erziehung auf, begonnen haben, miteinander auf Urlaub zu fahren. Ja? Früher war das eigentlich nicht möglich. Man sagt, das geht nicht, wenn ich das mache ich eigentlich nicht. Ja. Also man muss schauen, wo die Grenzen sind. Aber ganz vom Prinzip her, glaube ich, darf man sich trauen, dass es sagt, es gibt gewisse Grenzen, die werden nicht überschritten. Ja. Das nächste ist, ich glaube, dass es in der Kindererziehung gewisse Prioritäten geben muss. Die gibt es automatisch. Also es gibt auf jeden Fall Dinge, die wichtiger sind als andere. Nur, dass man sich sehr genau überlegt, was ist eigentlich das Wichtigste? Und interessant ist, das merke ich auch auf vielen Streitgesprächen, oft mit Firmeneltern oder so, dass eigentlich völlig unwidersprochen alle sagen, das Wichtigste ist die Schule. An allererster Stelle steht die Schule. Und ich sage aus dem Brustton, mit dem Brustton der Überzeugung, das ist falsch. Ist dann später für den erwachsenen Mann, der verheiratet ist und Familie hat, der Beruf das Wichtigste? Ja, das darf doch nicht sein. Da gibt es auch Dinge, die wichtiger sind. Mein Glaube, meine Familie, Freundschaften zu pflegen. Ja. Sind alles wichtigere Dinge. Und man macht Kindern unglaublichen Stress. Ich war mit Leuten in der Schule und ich fürchte, das gibt es heute auch noch. Die haben vor Prüfungen Beruhigungsmittel eingenommen, weil sie so aufgeregt waren und so weiter und auch von zu Hause so einen Druck bekommen haben, weil das ist das Wichtigste, das ist über alles andere gesetzt. Und das stimmt nicht. Ja, Schule muss man ernst nehmen und so weiter, man soll seine Pflicht erfüllen, alles das. Aber ich glaube, dass man in der Erziehung unglaublich Schönes den Kindern mitgeben kann, wenn man ihnen zeigt, wie die Wertigkeiten in Wirklichkeit sind. Ja. Vor allem auch, und das ist sicher ein bisschen eine Krankheit unserer Schule, aber da muss man zu Hause ja nicht mitmachen, wenn man sich überlegt, wie kann man eigentlich die Fähigkeiten und meines Kindes fördern. Unser Schulsystem, ich hoffe, es ändert sich langsam, aber lange Zeit hat es darauf aufgebaut, dass man verschiedene Dinge gelernt hat, das ist ja recht viel, recht breit gefächert. Und dann wird das herausgesucht, was ein Kind am schlechtesten kann. Und darauf wird dann herumgetan und dafür muss es lernen und da muss immer wieder Prüfungen gemacht werden und so weiter. Und also die Freude am Lernen kann auf diese Weise zerstört werden. Nicht? Und das ist eigentlich schlimm, anstatt man schaut, was kann der gut und daran sich freut und das betont und so weiter. Und gut, da hast du ein bisschen Probleme in Chemie, kriegen wir schon noch hin. Nicht? Aber zu Hause könnte man zumindest schauen, dass es anders läuft. Wie gesagt, in Schulen geht es heute auch schon oft anders. Dass man nicht immer das Versagen in den Mittelpunkt stellt, sondern das, was einem Kind Freude macht. Ja. Ganz erstaunlich, wenn man mit Kindern spricht, die immer so als ein bisschen als die hingestellt werden, die nichts können oder sonst etwas, ja. Was die oft für lustige Ideen haben. Nur sie können es halt nicht verwirklichen, weil das ist keine Zeit, weil man muss ja für die Schule lernen. Ja. Also das, glaube ich, wäre ganz toll und gehört sicher zu dieser Grundgeborgenheit, die eine Familie bieten kann, dass man merkt, Die merken, was mir wichtig ist und was ich gern mache und was mir Spaß macht und fördern mich. Was ich, was das Kind ist künstlerisch begabt und kriegt von den Eltern eben das entsprechende Material geschenkt und so weiter. Nicht? Und gleichzeitig, dass man Kinder immer ernst nimmt. Auch wieder ein schönes Beispiel, hat mir jemand erzählt. Da war die Großmutter der Kinder, also eine unglaublich gebildete Frau, klassisch gebildet und ist ins Konzert gegangen, immer klassisches Konzert und so weiter. Und wenn dann die Enkel gekommen sind und gesagt haben, was sagst du zu dieser neuen Platte, die deine furchtbare Rockmusik vorgestellt haben, vorgespielt hat, hat sie dich hingesetzt, hat sich das angehört und gesagt, das musst du mir erklären, also war es und warum ist der besser als der andere, ja, jetzt höre ich auch und so, und hat sich wirklich damit beschäftigt. Ja, es war überhaupt nicht ihre Welt. Aber irrsinnig, ein ganz tolles Beispiel, sie hat einfach das, was dem Kind gerade wichtig ist, ernst genommen. Und zum Ernstnehmen gehört aber auch dazu, dass man sich dann, und ich glaube, dass dieses Recht erwirbt man sich, wenn man ein Kind ernst nimmt, es auch kritisieren darf. Also aus dem Grund finde ich es falsch. Muss nicht Rockmusik sein, was anderes. Ja? Dass man dann, aber das gehört zum Ernstnehmen dazu, dass man dann auch sagt, da bin ich nicht deiner Meinung. Ja? Aber ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass das Kind mit vielleicht recht absurden Dingen oft daherkommt, aber dass es sich ernst genommen fühlt. Nächster Punkt. Lernen wir es wirklich von Christus. Christus hat uns das Evangelium geschenkt, dass die rote Linie als das große, die große Lehre unseres Lebens. Aber wie macht Christus das? Was ist seine Methode? Es wäre denkbar gewesen, dass Christus kommt und sagt, Moment, ich suche mir 12 Apostel, dann ziehen wir uns zurück auf einen Berg und ich diktiere ihnen ein schönes Buch. Dann könnt ihr euch nochmal Korrektur lesen, jetzt habt ihr das Buch. Ja, daran haltet ihr euch und dann fahrt ihr wieder in den Himmel auf. Das hat Christus nicht gemacht. Christus lebt uns das Evangelium vor. Das ist ein gelebtes Menschenleben, wenn Gott Mensch wird. Und das ist halt aufgeschrieben worden, damit wir was davon mitbekommen. Ja? Aber es ist eben ganz was Praktisches. Deswegen Kindererziehung muss immer praktisch sein. Das Wesentlichste natürlich, was man machen kann, ist das eigene Vorbild. Ja? Wie will ich meinem Kind beibringen, dass es nicht lügen soll, wenn es mitbekommt, dass man am Telefon, dass sich was die Freundin anlügt, weil man gerade nicht ihre Einladung annehmen will und dann sagt man, ich bin gerade krank oder sonst was. Das funktioniert halt nicht. Ja? Die Anforderung ist natürlich größer, ja, aber nur so funktioniert es. Wie gesagt, nehmen wir uns Christus selbst zum Vorbild. Ich habe in einer Schule, in einer katholischen Schule waren wir gemeinsam, etwas Schönes gesehen, da ist an der Tafel, also an der Wand gehangen, unsere Monatstugend, ich weiß nicht, was es gerade war, Geduld oder sowas. Kann man auch machen zum Beispiel. Ja, dass man sagt, so, die Familie nimmt sich ja jede Woche eine neue Tugend vor. Heute, die Woche, es sieht man in vielen Schulen jetzt auch schon, im Norbertinum habe ich auch ähnliches gesehen, freundlich sein, unser Monatsvorsatz heißt dann auch so, freundlich sein. Wo kann man als Familie auch machen, nicht? Immer so schöne Dinge, um die man sich bemühen will. Ja. Gemeinsam betet, habe ich mich schon angegangen. Ganz was Wichtiges, glaube ich, sind, dass es im Familienleben Fixpunkte gibt. Und wieder schauen wir auf Christus. Was hat Christus vor allem mit Menschen gemacht, mit denen er beisammen sein wollte? Er hat mit ihnen gegessen. Das ist etwas Urmenschliches. Menschen, die miteinander essen, die gehören zusammen, die bilden eine Gemeinschaft. Christus hat noch vorgeworfen, dieser Fress und Säufer, weil das offensichtlich so oft passiert ist. Ja? Wie wichtig ist das gemeinsame Essen für eine Familie? Und wieder, ich plädiere wirklich aus tiefster Überzeugung, dass man dem Ganzen wirklich eine Form gibt. Ja? Warum gibt es so ausgedüftelte Benimmregeln fürs Essen? Ja? Warum stelle ich nicht eine Droge in die Mitte und jeder fährt mit der Hand hinein und klappt sich das ins Gesicht? Funktioniert ja auch. Na, warum nicht? Ich kriege die gleichen Kalorien, vielleicht sogar mehr, wenn ich schneller bin als der andere. Ja? Warum ist es mit Vorlegen und Tafel und Messer und Gabel und Glas? Und, ja? Es ist eine Kultur und es ist immer auch eine Achtung vor dem anderen. Und das, finde ich, sollte man als Familie richtig zelebrieren. Bis hin zu Kleinigkeiten, klassischerweise, den Kindern, oder eigentlich niemand vom Tisch auf, bis es fertig ist. Ich frage jetzt niemanden, aber wer schafft das schon? Dass eine Familie isst, bis zum Ende, und dann wird aufgestanden. Ja. Das ist irrsinnig schön, wenn das gelingt. Vielleicht ein Tischgebet vorher und nachher hilft dabei, zu sehen, wann es beginnt, wann es aufhört. Ja. Aber das sind lauter so Dinge. Welche Tischgespräche führt man? Über welche Dinge redet man beim Tisch, über welche vielleicht auch nicht? Ja. Das sind Lassen uns das ruhig einmal sozusagen wieder Lust drauf machen, das zu entwickeln. Ein Priester hat mir erzählt, der war in einer Pfarre Kaplan und da hat es immer Mittagstisch gegeben, da hatten halt mehrere Priester und Pastoralassistenten und Sekretärin und so weiter, da waren mehrere Leute bei Tisch und haben gemeinsam gegessen. Und er hat dann einmal einer Frau, der mir selber erzählt, gesagt, die ist immer, wenn bei ihm die Schüssel gestanden ist, klassischerweise, wenn sie drüben sitzt, darf ich die Kartoffel haben, gibt man es weiter, gibt man Kartoffeln. Die ist ihm aufgehupft und ist hinter ihm vorbeigelaufen, hat sich die Kartoffel genommen, ist wieder zurückgelaufen und sich das hingestellt. Ja? Und warum fragen Sie mich? Nein, ich möchte keine Mühe machen. Er sagt, eigentlich empfinde ich das als Missachtung meiner Person, hat er dann gesagt. Ja?
Er war voll Schauspieler, das will ich. Aber, nämlich, aber er hat das sehr schön für dich erklärt, weil alle diese Kleinigkeiten, so entsteht Beziehung. Ja, und das, so lernt man auch andere Dinge. Also lassen wir uns wirklich diese Dinge, das, nehmen wir sie wichtig. Ich habe das auf Ministrantenlagern habe ich das gemacht, in meinem alten Pfarrer. Da habe ich sehr viel drauf geschaut, dass sie also nicht fressen wie die Wilden. Das ist nicht immer gelungen, es waren nur Buben so damals. Und da haben wir uns überlegt, einmal in der Woche habe ich dann ein schönes Essen gemacht, da sind nur die Kinder am Tisch gesessen und die Verantwortlichen haben wir so schön serviert und so und sie mussten sich nehmen und so. Und ab dem Moment, wo es einfach schön aufgenommen ist, so ein paar Gänge dazu gefunden, haben sie mehr Besteck gehabt und mehr Gläser als für Saft, als für Wasser. ab dem Moment, wo der Tisch schön gedeckt war, haben die sich sofort benommen. Das ist einfach ganz lustig. Ja. Oder ich, wie ich im Internat war, ich habe immer sehr darunter gelitten, wenn alle gefressen haben. Wenn also für 8 pubertierende Burschen an den Tisch gesessen sind, ist wild zugegangen. Da war eine interessante Erfahrung. Sobald ein Mädchen dabei gesessen ist, haben sie alle benommen. Ja, da hat niemand mehr gefressen. Also, das war ganz lustig. Ja. Also es gibt so ein paar Dinge, aber machen wir das. Ja. Und schauen wir, wie man sozusagen auch die Tag verbringt. Mir hat einmal ein damals noch, jetzt ist schon erwachsene Mädel gesagt, diese Weihnachten waren so schön bei uns. Der Heilige Abend, wirklich, was hat sie gemacht? Wir haben etwas geschafft. Und zwar haben wir uns dasselbe Video ausgebockt für die ganze Familie und haben uns gemeinsam dasselbe Video angeschaut, 24. Dezember. Also ich war zuerst recht schockiert. Aber vorher war es halt nicht üblich in der Familie, weil jeder in seinem Zimmer einen Fernseher stehen gehabt hat. Und das war die Ausnahme, dass sie gemeinsam sich ein Video anschauen. Was haben sie am 24. Dezember gemacht? Also man kann oft durch diese äußeren Dinge ja, schauen, wie geht man miteinander um. Ja? Dinge auch einführen vielleicht. Also um zum Schluss zu kommen, wir haben oft große Bewunderung für Nobelpreisträger, die weiß ich was, jetzt hat gerade jemand die Gravitationswellen nachgewiesen und so weiter, also tolle Leistungen oder politische Leistungen, die stehen in der Zeitung und so weiter. Und wenn man sich fragt, was ist aber wichtiger? Wenn Kinder, junge Menschen erzogen werden, vorbereitet fürs Leben oder wenn ich jetzt andere Dinge schaffe. Es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres als das. Und ich finde, man sollte stolz darauf sein und sich bewusst sein, wie wesentlich diese Aufgabe ist. Es gibt eigentlich kaum was Wesentlicheres. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft anerkennt, aber wichtig vielleicht auch, dass man sich selber anerkennt und darauf stolz ist und deswegen auch wirklich viel hinein investiert in diese Aufgabe.